SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Klaus Fussek ist Sozialpädagoge und einer der bekanntesten Pflegekritiker Deutschlands. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt er sich mit den Missständen in der Altenpflege. Am Montag war er zu Gast in SWR 1 Leute und er erzählte, wie er in den vergangenen Jahren selbst zum pflegenden Angehörigen wurde.
Meine Geschwister und ich, wir sind seit vielen Jahren pflegende Angehörige. Vor 3 Jahren ist unser Vater zu Hause gestorben und Gott sei Dank zu Hause. Und jetzt ist vor Ende Februar unsere Mutter mit 90 Jahren mit Demenz gestorben. Und wir hatten die zu uns geholt. Wir hatten sonst immer Frauen aus Rumänien, immer legal natürlich und so. Also Unterstützung und ja, Ende des Jahres hat unsere Mutter plötzlich aufgehört zu essen, hat die Medikamente verweigert und hat beschlossen, nichts mehr zu essen.
Sie sprechen jetzt von wir, das heißt, Sie waren in der glücklichen Situation, dass Sie mit der Pflege nicht alleine waren.
Ganz genau.
Wie viele Geschwister sind Sie?
Also wir sind 3 Geschwister, wir verstehen uns, wir haben uns immer gekümmert. Wir haben auch meine Frau, unsere Kinder, also wir haben die glückliche Situation, dass wir eine intakte Familie haben. Was ich immer dazu sage, wir haben auch keine Erbschaftsstreitereien, wir waren uns einig, das Haus, der gehört den Eltern. Das Haus wurde verkauft und verpflegt. Und wir waren am Schluss sogar Corona-bedingt in Homeoffice, hatten brutales Glück, eine wunderbare Hospizkrankenschwester zu haben, die uns begleitet hat und auch einen Pflegedienst und eine rumänische, die bei uns mitwohnen konnte.
Das klingt ja jetzt fast, in so einer Situation muss man fast von glücklichen Umständen sprechen.
Das ist ein Lottotreffer.
Denn
das.
So viele Menschen haben eben dieses Glück nicht. Und ja. Da sind die Familien nicht intakt. Dann gab es vielleicht kein gutes Verhältnis zu den Eltern. Ja. Und dann werden Menschen, ja, ich will sagen, abgeschoben in die Pflegeheime. Also wo setzen Sie an? Was ist der Hebel, um das zu verändern?
Also man muss klar dazu sagen, wir waren absolut privilegiert. Das möchte ich immer wieder sagen. Und wir sind in Demut dankbar, dass wir das geschafft haben gemeinsam. Aber auch wir hatten zwischen den Überlegungen, schaffen wir das? Müssen wir vielleicht doch ein Pflegeheim, ein Krankenhaus als Alternative wählen? Aber ich habe in meiner Beratungsarbeit, die ich seit 30, 40 Jahren mache, erlebe ich natürlich das gesamte Feld. Und dazu muss man sagen, im Alter werden häufig alte Rechnungen beglichen. Und das ist ganz klar. Meine Kinder haben mir mal so einen Spruch geschenkt, sei lieb zu deinen Kindern, sie suchen dir später das Pflegeheim aus. Und das ist, man lacht darüber, aber es ist irgendwo, da ist was dran.
Ja, als Sie das geschildert hatten, war ich sehr berührt, wie Sie von Ihrer Mutter berichtet hatten. Vielleicht wollen Sie das auch noch mal schildern. Wie ging es ihr während der Zeit?
Also meine Mutter war natürlich schon irritiert. Sie war dement, aber sie war schon, dass man mit ihr noch kommunizieren konnte. Sie war nicht zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Sie war in einem Pflegebett, was sie natürlich sehr irritiert hat, aber sie hatte halt den Vorteil, dass sie 24 Stunden rund um jemand da war. Sie war nie alleine und wir haben ihr auch immer wieder signalisiert, Mutter, du bleibst bei uns, du brauchst keine Angst zu haben, wir beschützen dich. Haben aber erlebt, der Gedanke natürlich, wie wäre es woanders? Es dauerte sehr viel Zeit, ihr was zum Trinken einzuflößen. Es dauerte sehr viel Zeit, sie zu beruhigen, wenn sie nachts aufwachte und Angst und Panik bekam. Wenn sie schrie, wenn sie verunsichert wurde. In einem Pflegeheim, in einem Krankenhaus wäre das die Hölle für sie.
Klaus Fussek beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Missständen in der Altenpflege. Auch positive Beispiele erlebt er immer wieder durch persönliches Engagement und neue Formen wie Wohnoasen oder Einrichtungen, die ihr Personal selbstständig ausbilden im Bereich der Pflege für Demenzkranke beispielsweise. Und er erlebt die andere Seite. Menschen, die unterernährt und in ihren eigenen Ausscheidungen in den Betten liegen, die zu schwach sind, Hilfe zu rufen. In SWR 1 Leute am Montag berichtete Klaus Fussek über viele Missstände in den Pflegeheimen.
Jeder, der den Pflegeheim kennt, sieht die Situation, dass dort sehr oft wirklich völlig überfordert die Pflegekräfte, oft schlechte Deutschkenntnisse haben, alleingelassen sind. Und der Irrsinn ist ja, und das ist das, was mich an den Rand des Wahnsinns hat, die Guten, die Empathischen gehen.
Gleich ein Beispiel von Martina aus Remsbeck. Sie schreibt nämlich, als ehemalige Mitarbeiterin mit einer Angehörigen bei der Heimaufsicht bin ich gewesen und passiert ist nichts. Ich habe inzwischen gekündigt.
Das ist der Albtraum. Und ich sage Ihnen ganz klar an die Öffentlichkeit, diesen Irrsinn können wir uns nicht leisten. Die meisten Pflegekräfte gehen nicht wegen dem Gehalt, was nebenbei zwischen sich auch verbessert hat. Sie gehen wegen den Arbeitsbedingungen. Sie gehen wegen ihren zum Teil Kollegen und Kolleginnen, die keinen Bock haben, die das als Job sehen. Und da müssen wir einhaken. Und ich kenne Pflegeheime, es gibt die anderen, die positiven, wo die Pflegekräfte gewertschätzt werden, wo sie gehegt und gepflegt werden, wo es psychologische, seelsorgerische Angebote gibt für die Mitarbeiterinnen. Und die haben relativ wenig Personalfluktuation nebenbei auch.
Wie können wir denn mit unserer Gesellschaft umgehen? Ein Thema, was uns natürlich noch beschäftigen wird. Wir haben viele Menschen verloren durch Covid-19 in den Pflegeheimen. Die Angehörigen, die keinen Abschied nehmen konnten. Wie können wir damit umgehen?
Also wir haben das bereits. Also das ist das Thema, was ich jeden Tag am Telefon bei uns habe. Wir haben eine große Baustelle, das sind traumatisierte Angehörige und traumatisierte Pflegekräfte. Und ich will den Begriff nicht inflationieren, sondern man muss sich das vorstellen, das Thema Abschied nehmen, was ja sehr wichtig ist. Wobei ich dazu ehrlich auch sagen möchte an dieser Stelle, auch vor Corona sagt man, wissen wir, dass maximal 10% der Bewohner und Bewohnerinnen Besuch erhalten haben. Also das gehört schon auch zur Ehrlichkeit hinzu.
Soll keine scheinheilige Diskussion sein.
Genau, das Thema Einsamkeit und Nicht-Abschied nehmen war vor Corona schon ein Thema, aber das haben wir da verdrängt. Jetzt ist es uns auf die Füße gefallen. Aber dem müssen wir uns stellen. Und es hilft nichts, es schön zu reden oder zu relativieren.
Wie können wir uns stellen?
Indem wir hinschauen und nicht mehr wegschauen. Und ich kann immer nur sagen, liebe Pflegekräfte, wenn ich das so sagen darf, es gibt eine ethische Situation. Es gibt den Ethikkodex, den alle Pflegekräfte als Selbstverpflichtung haben. Und da steht drin, im Mittelpunkt sind die Patienten. Wir brauchen eine Art MeToo-Diskussion in die Pflege. Wir müssen aus der Perspektive der Patienten, der Kranken, der Alten, der sterbenden Menschen argumentieren. Und wenn Pflegekräfte sagen, wir sehen diese Bedürfnisse im Mittelpunkt, und ich gehe davon aus, dass die meisten Pflegekräfte auch in diesen Beruf gegangen sind, um zu helfen und nicht abzufertigen, dann müssen wir das als Schicksalsfrage der Gesellschaft thematisieren und dann stehen wir in der gesamten Verantwortung. Und dann denke ich mir, es gibt niemand, der für schlechte Pflege ist, dann werden wir das Thema doch in den Griff kriegen.
Daria Onier ist gelernte Erzieherin. Inzwischen arbeitet sie seit mehr als 8 Jahren im Bereich Sexualität. Von Massagen über Sexualcoaching bis zur Domina bietet sie alles an. Am Freitag war sie zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da erzählte Daria Onier, dass sie neulich erst im SWR Nachtcafé war und welche Reaktionen sie darauf erlebt hat.
Meine eine Tante, die hat mich im Nachtcafé gesehen und die wusste nicht, was ich beruflich mache. Das hat jetzt vielleicht nicht so die besten Folgen. Aha. Grundsätzlich generell merke ich gar nichts. Also es gibt schon mehr Anfragen von Klienten und von Gästen. Aha. Und mehr Anfragen von der Presse. Aber grundsätzlich generell merke ich nicht.
Dann gibt es eine neue SWR-Reihe, in der Sie eine der Protagonistinnen sind, also die Schauspielerin Friederike Kempter, die man kennt als langjährige Assistentin im Münsteraner Tatort. Hat mit Ihnen was gemacht?
Es gibt eine neue Doku, die sie gemacht hat, die heißt Friederike klopft an. Und die hat mich 3 Tage quasi in meinem Berufsleben begleitet. Also meinen Bereich als Sexualtherapeutin sowie hat mich im Studio besucht und sich angeguckt, was ich mache und auch ein bisschen meinen Aktivismus begleitet zum Thema Sexarbeitspolitik.
Was das Studio und die Arbeit im Studio angeht, inklusive Kundenbetreuung?
Nein, das ist ja im Moment nicht erlaubt. Das heißt, wir haben uns die Räume angeschaut und ich habe mit Friederike ein kleines Spielchen gemacht, aber ich weiß nicht, ob das gezeigt wird. Aha. Natürlich ganz voll angezogen.
Und das Studio an sich, da gibt es ja so ein paar Klischeebilder, dass da irgendwie 100 heftige Peitschen an der Wand hängen, die man je nach Kunde dann zum Einsatz bringt.
Also ich weiß nicht, wie viele wir haben, aber wir haben viele Peitschen an der Wand hängen.
Ja. Und es gibt nach wie vor, Frau Onier, Männer, die Geld dafür zahlen, dass sie sich Schmerzen zufügen lassen.
Ja, schon. Definitiv.
Haben Sie eine psychologische Erklärung dafür gefunden? Warum das so ist?
Ach, es gibt verschiedenste psychologische Erklärungen dafür, aber die machen am Ende des Tages, ist es nicht wichtig, weil ich glaube, dass das, was wichtig ist, das ist, dass Menschen ihre Erotik und Sexualität leben können. Und solange alle Beteiligten daran glücklich sind, also solange das konsensuell ist, finde ich, sollte man jedem seinen Kink gönnen.
Es gibt ja eine Theorie, die besagt, also Männer, die beruflich sehr erfolgreich sind, die Einfluss haben, die Macht über andere haben, holen sich bei einer Domina dann beispielsweise die andere Seite des Mondes.
Das stimmt. Das würde ich so unterstreichen. Also nicht nur, aber es geht schon auch, es kommen viele gestandene Menschen zu mir, die gerne mal die Kontrolle abgeben wollen, sich hingeben wollen, mal keine Entscheidungen treffen, einfach mal abschalten, körperliche Erfahrungen machen wollen. Also es geht gar nicht in erster Linie darum, jemanden weh zu tun und auszupeitschen, sondern es geht darum, dass Menschen sich hingeben können, ihren Körper wieder spüren, Nähe spüren, Aufregung und Erotik spüren können.
Das ist die eine Gruppe. Die andere, das sind dann vermutlich die Extremmasochisten, für die das einfach Teil ihrer Selbstbestimmtheit und ihrer Selbstverwirklichung ist.
Oder? Auch die gibt's, ja.
Ja. Der Job, den Sie jetzt machen, wie lange wollen, wie lange können Sie den machen? Was denken Sie?
Wenn ich kann, solange es geht. Also ich habe Kolleginnen, die sind schon um die 60 kennengelernt. Ich habe auch ältere Kolleginnen kennengelernt. Das heißt, man kann das schon länger machen.
Wenn man will.
Wenn man will.
Aufklären statt ausgrenzen. Das ist etwas, was Daria Onye erreichen will. Sie arbeitet seit mehr als 8 Jahren als Sexarbeiterin. Diese Woche am 2. Juni war der weltweite Hurentag, das gibt's tatsächlich. Und da ging es um die Bedingungen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter und wie eine Diskussion aussehen kann. Am Freitag war Daria Onye zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Und da verriet sie, wie sie auf den Künstlernamen Daria Onye kam.
Ich saß mit einer Frau, die mir einen Job angeboten hat, also bei ihrem Studio in einem Café, und über mir hing die Tafel mit den, also es ist ganz unspektakulär, über mir hing die Tafel mit den Namen der Mitarbeiter von dem Café, und da gab es eine Daria. Und dann habe ich gedacht, das wär's, das passt, das gefällt mir. Und den Nachnamen habe ich mir erst im letzten Sommer zugelegt, als ich hier eine Demo organisiert habe in Stuttgart, weil die Presse ständig nach Nachnamen fragt. Und ich wollte nicht so ein klassisches SM-Klischee.
Und Onye klingt ja ein bisschen elegant und französisch, und von daher.
Wenn man hinten ein E dran setzt, ist aus dem Französischen die Übersetzung Spurrinne. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich das E weggelassen.
Okay. Sie kommen aus Hamburg. Sie kommen, Frage, aus einem eher freizügigen oder eher verklemmten Elternhaus?
Ich komme aus einem total verklemmten Elternhaus. Also bei mir wurde nicht aufgeklärt und nicht über Sexualität geredet. Das, was ich gelernt habe, habe ich in der Schule gelernt, in der Bravo oder mit Freundinnen.
In der Bravo?
Ja, schon. Also wenn man über gar nichts reden kann in der Bravo, da hat man nackte Frauen oder nackte Jungs und nackte Mädchen gesehen. Man konnte unter Liebe, Sex und Zärtlichkeit Fragen stellen. Das war schon was, was mich aufgeklärt hat. Und ich hatte immer eine Riesenfaszination gespürt, die das Thema Sexualität anbelangt. Das heißt, ich habe selber super viel geforscht in Büchern und selber alles Mögliche ausprobiert.
Wobei in der Praxis Sie erstmal so den traditionellen Weg gegangen sind, der Sie, glaube ich, so haben Sie es irgendwo mal geschildert, nicht besonders glücklich gemacht hat.
Also mein Eindruck war damals, dass die jungen Männer, mit denen ich Sexualität exploriert habe, völlig überfordert waren mit mir. Das heißt, ich habe dann damit aufgehört und habe mich quasi normal benommen und normale Sachen gemacht und fand es aber alles sehr langweilig.
Was sind normale Sachen?
Naja, ich habe geküsst und normalen Verkehr gemacht und hab mich nicht mehr getraut, Sachen auszuprobieren oder darüber zu reden. Ich habe das alles irgendwie so mitgemacht, glaube ich. Und damit habe ich dann später aufgeräumt und habe angefangen, das, was mich interessiert hat, wirklich zu leben, auch in der Sexualität.
Aufgeräumt nach einem bestimmten Anlass, mit einem bestimmten Grund oder weil es plötzlich einen anderen Mann gegeben hat?
Nee, also ich habe tatsächlich irgendwann festgestellt, dass ich auf BDSM stehe und dass es da eine Faszination gibt und habe angefangen, in dem Bereich zu explorieren. Also
BDSM heißt?
Bondage, Submissive, oh Gott, SM.
Also früher nannte man es SM, glaube ich.
Ja, genau.
Sadomaso.
Sadomaso, und ich habe damals festgestellt, dass ich masochistisch veranlagt bin. Das heißt, dass ich mich gerne mal übers Knie legen lasse.
Und wie war das?
Es war toll. Aha. Also es hat Spaß gemacht, ich hatte Freude und das erotische Surrounding fand ich einfach faszinierend.
Wie kommen wir im Sommer durch die Pandemie? Wie ist es mit Reisen und wo stehen wir bei den Impfungen? Bei Kindern von geimpften Eltern soll bei Urlaubsreisen innerhalb Europas die Quarantänepflicht wegfallen. Das empfiehlt zum Beispiel die EU-Kommission. Zu solchen konkreten Fragen nimmt der Deutsche Ethikrat keine Stellung. Das erklärte die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Professor Alina Büchs, am Dienstag in SWR1 Leute. Dennoch wies sie darauf hin:
Ich habe es immer als eine der Herausforderungen empfunden, wenn die Quarantänepflicht fällt, dass dann sozusagen diese soziale Spannung, über die wir schon sprachen, durch die Familien durchverläuft. Und deswegen war meine Empfehlung, dass man dann den Familien die besonders sicheren Tests, nämlich die PCR-Tests, zur Verfügung stellt. Denn man will ja auch nicht, dass Familien ein Risiko werden. Jetzt muss man aber insgesamt sagen, ich würde einfach dafür werben, dass wir vielleicht in diesem Sommer mit dem Reisen noch ein ganz bisschen zurückhaltender sind. Ich sage immer richtig schönen Herbsturlaub. Denn im Sommer wird es einfach vielfach noch die Situation geben, dass das mit dem vollen Impfschutz noch nicht so richtig weit ist. Wir haben auch immer noch eine relativ aktive Pandemie. Also vielleicht kann man da ein bisschen weniger intensiv reisen. Aber wenn man reist, dann würde ich einfach sehr sorgfältige Testungen empfehlen, damit die Kinder getestet sind, wenn die Eltern geimpft sind.
Auf der anderen Seite wird lobend herausgestellt, wie weit wir schon bei den Impfungen sind. Und jetzt gibt es beispielsweise auch Forderungen, dass bei der Fußball-EM die Außengastronomie auch nach 22 Uhr geöffnet sein soll. Was halten Sie von solchen Forderungen?
Ich glaube, dass das einfach aus ganz menschlichen Gründen eine gute Idee ist. Das ist nun wirklich ein Ereignis, das viele Menschen interessiert und das viele Menschen auch zusammenführt. Und ich glaube, wenn man da jetzt sagt, wir machen um 21 oder um 22 Uhr die Außengastronomie zu, dann ist selbstverständlich, dass sich die Menschen woanders treffen werden. Es gibt ja auch spätere Spiele. Also da, glaube ich, muss man einfach klug überlegen, besser die Leute sitzen alle getestet in der Außengastronomie, als dass das Ganze dann ungeregelt in irgendwelchen Fußballpartys weitergeht.
Also wobei Tests ja auch vielfach wegfallen, wenn die Inzidenzwerte niedrig genug sind?
Das ist regional sehr unterschiedlich. Also das entscheidet ja dann immer regional, je nach Verordnung wird das unterschiedlich gehandhabt. Ich würde schon immer denken, dass wir noch in einer Phase sind, wo viele, viele Menschen zusammenkommen. Draußen ist das Risiko immer niedriger als drinnen. Also ich würde unbedingt davor warnen, etwas Größeres drinnen zu machen. Aber wenn die Inzidenz wirklich richtig schön unten ist und die Tests wegfallen, dann kann man das natürlich auch ohne Tests machen.
Da werden jetzt viele argumentieren, die gerne in den Urlaub wollen. Ja, dann kann ich das doch auch im Ausland machen. Da bin ich doch auch draußen.
Ja, diese Analogieschlüsse, das ist immer ein bisschen schwierig, muss man sich die einzelne Situation angucken. Aber nochmal, deswegen halte ich das ja auch für wichtig, dass diejenigen, die noch nicht geimpft sind, ganz viele Tests bekommen. Man muss ja auch sagen, vielen Menschen geht es natürlich sehr darum, dass man wieder viel machen will, aber die meisten wollen das schon auch sicher machen. Und auch wenn das nervt mit den Tests, geben sie einem ein Stück weit die Gewissheit, also jetzt gerade habe ich nichts, jetzt kann ich wirklich ganz entspannt hier mein Bier trinken. Also ich glaube, dass das als Hürde, die uns aber ein bisschen mehr Sicherheit und gleichzeitig die Freiheit gibt, wieder viel mehr Dinge zu machen, etwas ist, was wir noch ein Weilchen mitmachen können.
Wie verhält es sich mit Impfungen für Kinder und Jugendliche? Das wird gerade heftig diskutiert und da ist man sich auch innerhalb der Parteien nicht einig. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach sich dafür aus, Jugendliche auch ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission einzubeziehen. Kanzlerkandidat Armin Laschet sagte, ich finde, wir sollten uns an das, was die STIKO empfiehlt, halten. Die STIKO wird wohl den Impfstoff erstmal nur für chronisch erkrankte Kinder empfehlen. Für die generelle Impfempfehlung aller gesunden Kinder reichen die Daten bei weitem nicht aus. Das sagte Vorsitzender Thomas Mertens noch am Freitag. Professor Alena Büchs ist Vorsitzende des Ethikrats und sie sagte zum Thema Impfungen bei Kindern am Dienstag in SWNs Leute.
Ich will jetzt hier nicht in die Glaskugel gucken, das kann ich gar nicht. Aber davon gehe ich tatsächlich auch aus. Bei den Kindern ist das ganz klar, die haben im Prinzip die gleiche Risikokonstellation wie Erwachsene. Da gibt es Kinder mit Krebserkrankungen oder Herzfehlern oder so etwas, die wirklich sehr schwere Verläufe auch erleben können. Es gibt aber auch bei ganz gesunden Kindern und Jugendlichen schwere Verläufe. Die sind sehr selten, Gott sei Dank. Vor allem gibt es aber Hinweise darauf, zum Beispiel aus England, dass es dieses Long-Covid-Syndrom durchaus häufiger gerade bei den ganz leichten Verläufen gibt. Und ich muss persönlich sagen, das finde ich eine sehr unangenehme Vorstellung. Und auf der anderen Seite der Waagschale liegt eben die Impfung, die jetzt doch sehr gut untersucht ist. Auch inzwischen bei Jugendlichen. Die USA haben jetzt, glaube ich, mehrere Millionen Jugendliche inzwischen geimpft. In Israel wurden die Abschlussklassen sehr früh geimpft. Also es gibt da jetzt eine Datenbasis, das muss sich die STIKO angucken. Da sind die natürlich die Profis. Aber mein, wenn Sie so wollen, mütterliches Bauchgefühl wäre, ich möchte lieber, dass meine Kinder die Impfung kriegen, als dass sie die Infektion kriegen.
Ein Argument, was immer wieder kommt, ja, der Verlauf von Covid ist bei Kindern sehr, sehr mild. Und eine Impfung könnte ja erstmal das Immunsystem höher reizen. Also diese Abwägung muss man dann machen.
Genau, aber ich glaube, das Immunsystem wird doch deutlich härter noch durch eine Infektion gereizt. Und was mir daran auch nicht gefällt, ist, dass wir eben über die Langzeitwirkungen von Covid so wenig wissen. Das scheint die Blut-Hirn-Schranke zu überschreiten. Also da gibt es Hinweise auf neurologische Effekte. Das sind so Dinge, die darf man einfach nicht vergessen. Ich kann alle Eltern verstehen, die sagen, ich will lieber sozusagen diesen berechenbareren Schutz durch die Impfung als die Infektion. Aber das sollte wirklich eine individuelle Entscheidung nach ärztlicher Beratung bleiben. Das sollte man mit seinem Hausarzt, seiner Hausärztin, seiner Kinderärztin besprechen. Und ich erwarte eigentlich auch, dass das jedenfalls nach der Empfehlung der STIKO auch möglich sein wird.
Wobei es ja auch andere Argumente von Virologen gibt. Martin Stürmer beispielsweise sagt, gerade bei Kindern und Jugendlichen, wo das Immunsystem noch ausreift, fehlen Erkenntnisse zur Langzeitverträglichkeit. Wie wägen Sie da ab?
Genau, also ich werde jetzt nicht auf einzelne Aussagen eingehen. Sie wissen, dass da auch durchaus sehr viel Kontroverse ist. Auch die Fachverbände, gerade der Pädiater, haben unterschiedliche Einschätzungen. Das ist nämlich tatsächlich eine Gesamtnutzen-Risikoabwägung. Und es kommen wesentliche andere Argumente hinzu. Ich habe immer gesagt, der Eigenschutz sollte das Wichtigste sein. Aber es gibt viele, die sagen, auch der Gruppenschutz sollte eine große Rolle spielen. Also, dass Kinder sich untereinander schützen können, dass die Schule dadurch sicherer wird, dass die Kinder, die eben zum Beispiel, weil sie schon eine Autoimmunerkrankung haben, gar nicht geimpft werden können, dass die mitgeschützt werden. Das sind auch Überlegungen, die eine Rolle spielen. Und ich glaube einfach, letztlich ist es wahrscheinlich das Klügste für die gesunden Kinder, wenn man das zu einer freiwilligen Impfung macht, die Familie gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten besprechen und dann auch entscheiden kann.
Der Journalist und Filmemacher Hubert Seipel hat Wladimir Putin über einen langen Zeitraum begleitet und interviewt. Er macht ein Porträt über ihn, auch Filme über Josef Ackermann und Joschka Fischer. Seipel wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis. Gerade hat er wieder über Russland geschrieben und warum Europa Russland braucht. Am Mittwoch war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da äußerte sich Hubert Seipel zu den Kommentaren der FAZ und des Tagesspiegels, die ihm freundschaftliche Verbindungen zu Putin nachsagen und ihn einen Putin-Versteher nennen, ohne Russland zu kennen.
Tagesspiegel und FAZ sind nun mal relativ amerikafreundlich. Ja. Und wenn man sich mal guckt, was sie sonst so erzählen, haben sie ein sehr klares Bild, nämlich, dass Putin der Böse ist und Amerika das Gute ist und dass dieser Kampf auch auf den Zeitungsseiten ausgetragen wird. Das will ich denen nicht prinzipiell unterstellen, in jeder Sekunde, aber natürlich ist jemand, der sich intensiv mit Putin beschäftigt, für sie und dann nicht zu negativen Schlüssen permanent kommt, nicht sehr angenehm.
Aber Herr Seipel, ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, aber ist es wirklich so holzschnittartig, dass die deutsche Presse, ich nehme die jetzt mal stellvertretend, Tagesspiegel plus FAZ, dass die Amerika feiern, auch nach 4 oder 5 Jahren Trump, und dass Putin und Russland per se das Schlechte, das Böse und das Üble sind?
Das klingt am ersten Moment ein bisschen nach Verschwörungstheorie, ist es aber leider nicht. Wenn Sie sich einfach mal anschauen, über wie viele Jahre, mit welcher Intention über den Gegner berichtet wird. Egal, ob jetzt nun die Position ist, dass man Nord Stream 2 dicht machen muss, was die FAZ ganz massiv durchaus auch gefordert hat. Wenn man sich anschaut, dass jede Regung in Russland, die innenpolitisch ist, eigentlich kurz schon den Umsturz signalisiert, dann haben sie schon das Gefühl, dass manchmal die Wunschvorstellung und die Realität auseinandergehen.
Auf der anderen Seite tun Putin und Russland ja auch ein bisschen was, um dieses Bild letztlich auch entstehen zu lassen. Also Nawalny, der vergiftet wurde, als er zurückkam, ist er wieder in Haft genommen worden. Jetzt hat es gestern oder vorgestern einen Oppositionspolitiker gegeben, den man aus einer polnischen Maschine in St. Petersburg rausgeholt und verhaftet hat.
Ja, haben vollkommen recht. Nawalny ist mit sicherlich eine tragische Figur. Erstens mal, der wurde vergiftet, klar. Zweitens mal glaubt er tatsächlich, dass er sozusagen die Regierung stürzen kann. Seine Rückkehr, die er inszeniert hat in dem Zusammenhang, war wochenlang angekündigt. Er hat sich ein Flugzeug mehr oder minder gechartert mit 75% Journalisten ist eingeflogen und hat Putin beschimpft. Was glauben Sie, was ein Staatschef machen wird? Der wird sagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, mich umstürzen wollen. Ich glaube nicht, dass das im Grunde genommen in irgendeinem anderen Land sehr viel anders gelaufen wäre.
Trotzdem riskiert einer, der gegen Putin auf die Straße geht oder demonstriert, Gefängnis.
In jedem Fall?
Wie in jedem Fall. Weiß
auf
ich
jeder
nicht.
Demonstration gehen die Leute sozusagen ins Gefängnis?
Ich bin kein Buchhalter, aber was ich an Bildern sehe und was ich an Meldungen höre, das stimmt mich nicht sehr hoffnungsvoll, dass Russland auf einem guten demokratischen Weg ist, wenn ich das so
das Problem
direkt formulieren
ist,
darf.
Dass die Russen es selber entscheiden müssen in dem Zusammenhang. Auch Putin hat ein Verfallsdatum, schlicht und ergreifend. Und unser Grundgesetz geht nur bis zur Grenze. Das müssen die Russen schon selber tun und das kann weder die FAZ noch der Tagesspiegel noch wir tun.
Europa braucht Russland, das sagt der Journalist Hubert Seipel, der Wladimir Putin über lange Jahre als Journalist begleitet hat. Hubert Seipel war Auslandskorrespondent beim Stern und beim Spiegel, bevor er dann zum Fernsehen wechselte. Am Mittwoch war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da berichtete Hubert Seipel darüber, wie er den russischen Außenminister Sergej Lavrov erlebt hat.
Extrem erfahren, extrem ausgeschlafen, seit 2004 Außenminister, vorher unter anderem 8 Jahre lang UN-Botschafter in New York, kennt also Amerika in- und auswendig, hat ein sehr großes Repertoire, manchmal polternd, manchmal einfühlend, sehr, sehr geschickt.
Ein großes Selbstbewusstsein auch?
Ja, hat er. Und er ist natürlich auch geprägt vom Untergang der Sowjetunion, denn da ist er letztendlich groß geworden, gleichzeitig nochmal mit. Er hat beim Auswärtigen Amt, glaube ich, damals angefangen in den 80er Jahren als Youngster. Und dann konnte er vom Balkon der Diplomatie sehen, wie das den Bach runtergeht.
Apropos Untergang der Sowjetunion, Putin hat ja auch mal den Untergang der Sowjetunion als die größte, auch biografische Katastrophe seines Lebens bezeichnet. Da war er ja noch KGB-Offizier in der damaligen DDR. Was Lavrov angeht, wie würden Sie das Verhältnis zwischen Lavrov und dem deutschen Außenminister Maas beschreiben?
Das ist eigentlich nicht mehr existent, weil ich glaube, Lavrov redet nicht mehr mit Maas und will auch gar nicht mehr mit Maas reden, weil er ihn nicht für ernst nimmt.
So einfach ist das?
Ein bisschen komplizierter natürlich, weil er eine Vorgeschichte hat.
Welche Vorgeschichte?
Aber ich glaube, im Wesentlichen, was da passiert ist, ist so das letzte halbe, dreiviertel Jahr im Zusammenhang mit Nawalny. Da hat sich die Situation zugespitzt. Und parallel dazu gab es auch noch den 50. Jahrestag, wenn Sie sich entsinnen, des Moskau-Vertrags. Sagt Ihnen der noch was?
Das war 1970 oder 71, Willy Brandt, Egon Bahr und die Gegenseite vertreten von Brezhnev und Kosygin.
Ja, und was haben die ausgemacht? Die haben damals ausgemacht, sie haben letztendlich die Grenzen festgelegt nochmal. Und das war eine heftige, umstrittene Geschichte. Und ich glaube, das letzte Mal, dass sie sich so richtig gesehen haben, war im Grunde genommen im Gästehaus des Auswärtigen Amtes in Moskau, wo sie die Urkunde durchgeblättert haben von damals. Und ich glaube, die sind nicht mehr auf Kommunikationshöhe sozusagen.
Spielt der langjährige Ministerpräsident Medvedev, der ja auch zwischenzeitlich mal Staatspräsident war, noch irgendeine Rolle in Russland?
Der ist noch da, er sitzt auch im Nationalen Sicherheitsrat, aber die Macht, die er hatte als Premierminister letztendlich, die ist längst weg.
Warum ist die weg? Weil Putin ihn weghaben wollte?
Ja, es gab, glaube ich, mehrere Punkte. Zum einen war schon seit langem die Diskussion über Medvedev und die Effektivität des Kabinetts. Putin hat ja die Tendenz, dass er Leute sehr, sehr lange, an Leuten sehr, sehr lange festhält gleichzeitig. Ja. Die Kritik war aber zwischenzeitlich sehr, sehr hoch. Und deswegen hatte Putin das sozusagen mit der Verfassungsreform, die damals eingetreten ist, 2020, auch Herrn Medvedev mit entsorgt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.